Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Von außen betrachtet ist da ja wirklich nicht viel los. Wir blättern so eine Seite nach der nächsten um, aber in unserem Kopf, da passiert doch so viel mehr, wenn wir lesen. Hier geht's gleich mit dem Netzlehrer Bob Blume darum, warum Lesen nicht nur berührt und Spaß macht, sondern auch wichtig ist für unsere Demokratie. Gleich mehr dazu von Bob Blume selbst. Herzlich willkommen. Die ganze Misere, die beginnt ja schon da. Wer liest, dem muss ich jetzt hier überhaupt nicht erzählen, wie toll man mit Romanen in andere Welten eintauchen kann, in andere Gefühle und Gedanken. Wer liest, der weiß das ja schon längst. Wer jetzt aber nicht liest, der wird sich von meinen Beteuerungen hier überhaupt nicht überzeugen lassen, denn Lesen muss man einfach selbst erleben. Wie ich jetzt trotzdem Lesemuffel und Nichtleserinnen zum Buch bekomme, wie man das Lesen und Schreiben auch komplexerer Texte fördert und warum beides so wichtig ist für unsere Demokratie. Darum geht's bei Bob Blume. Er ist Lehrer, Bildungsinfluencer und Sachbuchautor. Sein neues Buch heißt Lesen, Schreiben, ein Plädoyer für besseres Miteinander. Und ich freue mich, dass wir jetzt drüber sprechen. Hallo, Herr Blume.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Ich enttarne uns gleich mal ganz zu Anfang. Ne? Wir unterhalten hier uns jetzt ja wirklich als zwei Bücher-Nerds. Wir lieben beide das Lesen und ich habe gedacht, ist auch irgendwie Teil des Problems. Oder übers Lesen sprechen immer nur die Leute, die es eh schon machen.
Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil ich glaube, das, was ich so als Lesekrise versuche zu analysieren, das betrifft auch diejenigen, die sehr lange Zeit lang gelesen haben und bemerken, das nimmt nach und nach ab. Also das ist oftmals eine Selbstdiagnose, dass Leute sagen, eigentlich würde ich gerne mehr lesen, aber ich bin dann doch wieder gefangen im endlosen Strudel der Kurzvideos, die mich selber irgendwie nicht nachhaltig befriedigen, aber die doch sozusagen für diesen kurzen Moment des Abtauchens sorgen. Also in gewisser Weise ist es auch ein Schubser an all jene, die eigentlich schon immer gerne gelesen haben, es aber vielleicht auch wiederentdecken wollen.
Sie beschreiben jetzt diese Krise des Lesens, haben Sie gerade schon genannt in Ihrem Buch. Die besteht jetzt ja nicht darin, dass wir alle eben jetzt nicht jeden Tag hunderte Textkacheln lesen würden in den sozialen Netzwerken. Wir scrollen durch die Shownotes so von unseren Podcasts oder lesen einfach Funktionstexte, ne? E-Mails, Straßenschilder. Es ist ein anderes Lesen, das Sie meinen, so ein tiefes, langsames Lesen. Warum ist das so wichtig?
Ja, genau. Also es ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Wir leben in einem Zeitalter des Gleichzeitigen. Also es gibt immer noch Menschen, die vieles lesen. Es gibt Menschen, die lesen viele Funktionstexte und man kann ja auch mit Nachrichten und Informationen überschüttet werden. Das, was Bücher so besonders macht, ist ja im Grunde genommen der Zwang, zunächst mal aus dieser Beschleunigung rauszugehen. Das hat ja fast was Meditatives. Vor allen Dingen aber sozusagen rein vom Gedankengang sich nicht nur den Ausgang sozusagen als Verkürzung aufzunehmen, sondern bei dieser Entwicklung der Gedanken dabei zu sein. Und diese Form der Differenzierung, die jedes Buch irgendwie leistet, sei es, ob es jetzt Belletristik ist oder ob es ein Sachbuch ist, das ist wichtig für die Debatte und letzten Endes dann auch, ja, es ist so groß für die Demokratie, weil es letzten Endes bedeutet, dass wir eben andere Perspektiven annehmen können und uns vorstellen könnte, dass der andere auch recht hat.
Jetzt sind Sie ja Lehrer, haben täglich mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun. Wie beobachten Sie das denn konkret? Also Kinder, Jugendliche, vielleicht auch Erwachsene in Ihrem Freundeskreis, denen so ein bisschen diese Fähigkeit abhanden gekommen ist für diese langen, komplexeren Texte. Was fehlt denen?
Naja, erstmal muss ich sagen, kleiner Disclaimer, ich bin seit September gerade nicht in der Schule, ich bin beurlaubt und promoviere noch, aber in der Zeit, in der ich in der Schule war, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so eine pessimistische Einstellung gehabt, weil die Schule ja der Ort der konstruktiven Zumutung ist. Dort finden ja ganz viele Meinungen statt, dort liest man mal mehr und mal weniger mit Freude, aber das große Problem sehe ich jetzt gar nicht zwangsläufig nur in der Schule, sondern sozusagen gesamtgesellschaftlich. Weil wir mittlerweile ja in einer Welt leben, wo sich jeder so frei nach dem Pipi-Langstrumpf-Prinzip seine Nachrichten, seine Informationen, seine Texte oder seine Überschriften auch nur so zusammensuchen kann, dass sie der eigenen Wahrnehmung schon entsprechen. In der Schule habe ich das tatsächlich so wahrgenommen, wie man das am Anfang so auch denkt, dass bei Klassikern erstmal das große Aufstöhnen kommt, das dann aber mit genügend Leidenschaft, Enthusiasmus und dem gewissen Funken Schülerinnen und Schüler darauf kommen, Mensch, dass jemand hier in so einem einem dunklen Kellerloch sitzt und sich fragt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, ist vielleicht näher an dem, wie ich mich gerade fühle, als ich vorher gedacht habe.
Sie haben jetzt aber auch wieder, Bob Blume, so von Funken, von Begeisterung gesprochen. Das tun Sie ja ganz oft, dass Sie so ein emotionales Vokabular benutzen. Und das leuchtet mir total ein als Vielleserin, als Buchliebhaberin. Das Lesen, so Lesebiografien oder Lesebegeisterung, das braucht so emotionale Momente, ne? Wo wir mal so richtig berührt sind von einem Buch. Kann man das überhaupt planmäßig herstellen?
Jein. Also erstmal dieses Berührtwerden, das trägt mich tatsächlich jetzt auch gerade in meinen Gedanken über Bildung selbst. Auch Hartmut Rosa hat ja dieses tolle Buch geschrieben, Resonanz, wo es im Grunde genommen genau darum geht, wie kann ich berührt werden von den Dingen, von der Welt, von den Menschen um mich herum. Also das ist nicht nur sozusagen eine Vokabel, sondern ein ganzes Konzept dahinter. Und ich würde sagen, es hat sozusagen zwei Pole. Ich kann jemanden nicht einfach in so eine Begeisterung reinschubsen, aber ich kann die Tür dazu öffnen und sie zeigen. Und ob man dann durchgeht oder nicht, das ist sozusagen eine individuelle Entscheidung. Ich glaube aber gerade beim Lesen und auch beim Schreiben ist es ja ein sehr langer Prozess. Also mich einfach nur hinzustellen und so oberstudienratsmäßig zu sagen, du musst jetzt aber mehr lesen, es wird auf jeden Fall gut für dich. Das funktioniert natürlich nicht. Aber Interesse füreinander, also erstmal für dafür, was denn zum Beispiel junge Menschen auch schon lesen und sozusagen der Hinweis darauf, dass auch eine Anstrengung dazu führen kann, dass man danach eine nachhaltige Erkenntnis hat. Ich glaube, das ist schon etwas, was geleistet werden kann.
Was ich mich tatsächlich immer frage bei diesem Thema Leseförderung oder Lesebegeisterung fördern, ist, wie normativ müssen wir eigentlich vorgeben, was da gelesen werden soll, damit es jetzt so wirkt, wie Sie uns das beschrieben haben, Herr Blume. Also es gehört ja zum Beispiel auch zur Wahrheit, Romance-Bücher, Romantasy-Buchserien, die boomen gerade unter jungen Menschen, so zwischen 16 und 29. Auf BookTok werden die wirklich stapelweise gelesen. Ist natürlich nicht E.T.A. Hoffmann, nicht Goethe, nicht Kleist. Bin ich jetzt auch eine Superheldin? Sie sprechen von diesem Lesen als Superkraft. Wenn ich Romance lese, macht das auch die Gesellschaft besser oder muss das jetzt schon Klassiker sein, damit es wirkt?
Nee, auf jeden Fall. Ich meine, Sie sprechen hier einen ganz wichtigen Punkt an. Ja, wenn man 50 Shades of Grey kritisch betrachten möchte, dann muss man es erstmal lesen. Und so handhabe ich das auch. Dark Romances, Sie haben es gerade gesagt, sind gerade total in. Ich habe es auch gelesen. Es ist nicht mein Genre, das muss ich ganz klar dazu sagen. Aber zunächst mal würde ich da wieder zu diesem Bild der Tür gehen. Also und deshalb habe ich auch von Interesse gesprochen. Es kann ja nicht sein, dass man sagt, also du lesen ist irgendwie wichtig. Wichtig, aber du musst sozusagen sofort mit dem anfangen, was ich dir vorlege. Und Sie haben es gerade schon gesagt, das Netz bietet ja unglaublich vielfältige Zugänge. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, das ist jetzt sozusagen etwas weiter weg vom Lesen, dass ein damals noch Kleinstkünstler mit dem Namen Bodo Wartke mit Barbaras Rhabarber einen globalen Welthit gelandet hat, dann kann ich darüber ja hingehen und sagen, also weshalb ist das eigentlich so, dass da in Indien zu getanzt und in Amerika gekocht wird. Und wenn man dann nicht weiterkommt, könnte man darauf kommen, dass solche Begriffe wie Assonanzen, Stabreime und sozusagen die sprachliche Wirkung an sich einem die Möglichkeit geben, hinter die Kulisse zu schauen. Und im nächsten Schritt kann man dann möglicherweise fragen, wo der alte Hexenmeister sich dann einmal hinbegeben hat. Ja, das heißt, ich würde da erstmal gar nicht normativ rankommen. Aber natürlich, wenn man das Warum, also wenn man sagt, warum könnte das noch sinnvoll sein, über bestimmte Klassiker zu sprechen, natürlich kann man das in einem zweiten Schritt auch tun.
Jetzt wird gerade auch im Feuilleton diskutiert in den letzten Tagen. Ich vermute, es wird auch an vielen Schulen diskutiert, ob Klassiker in einfacher Sprache im Unterricht, gerade an Gymnasien, gelesen werden sollen. Der Cornelsen Verlag hat da eine Reihe eben für Literaturklassiker von Goethe, Lessing, von Kleist und so weiter. Die werden da gekürzt für diese Reihe, sprachlich auch vereinfacht. War mal gedacht für Hauptschule, Realschule, wird jetzt aber auch an der gymnasialen Oberstufe gelesen. Was sagen Sie dazu? Würden Sie das auch so machen?
Zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust. Zunächst mal würde ich innerhalb der Debatte sagen, die ja auch außerhalb des Feuilletons geführt wird, also das heißt letzten Endes geht das Abendland mal wieder unter, würde ich immer sagen, also ich finde es grundsätzlich besser, wenn jemand von den Inhalten solcher Klassiker mal gehört hat, als wenn er es nicht gehört hat. Also ich habe da letztens einen Kommentar darüber gelesen, es gibt sozusagen kein richtiges Leben im Falschen, ja, dann halt überhaupt nicht, das sehe ich nicht so. Andererseits bin ich der Auffassung, dass man unabhängig vom Gymnasium, muss ich ganz ehrlich sagen, auch solche Stoffe zumuten kann. Also nochmal, ich habe das gesagt, diese Zumutung, die kann anstrengend sein, das kann manchmal nervig sein, aber es ist eben wie auf so einem Berg. Ja? Ich habe es gerade schon mal so als Bild gesagt, alle, die schon mal auf den Berg gegangen sind und oben dann die Sicht genossen haben, die wissen, dass dort eben die Sicht selber nicht nur unglaublich und anders ist, als wenn man mit dem Auto hochfährt, sondern dass auch das Butterbrot anders schmeckt, nämlich viel leckerer, weil man selber raufgelaufen ist. Und das können wir den jungen Leuten schon zumuten. Also ich glaube nicht, dass wir so eine vorauseilende Form der Simplifizierung zwangsläufig brauchen. Aber lieber vereinfacht als gar nicht. Das schon.
Jetzt wird man wahrscheinlich als Lehrer ständig nach Tipps gefragt, auch wenn man gerade nicht im aktiven Schuldienst ist, wie Sie, Herr Blume. Aber können Sie uns noch was Konkretes mitgeben, wenn ich jetzt entweder einen Teenager zu Hause habe, 14, 15, ja, da habe ich ehrlich gesagt auch nur am Handy gescrollt. Das sah noch ein bisschen anders aus als heute, aber gebe ich jetzt zu, da habe ich auch nicht so viel gelesen. Oder wenn ich diese Freundin im Bekanntenkreis habe, von denen Sie gesagt haben, wollen eigentlich lesen, kommen aber nicht so richtig zum Anfang. Was ist so ein erster Tipp, wo Sie sagen, das hilft, um wieder ins Lesen zu kommen?
Also ich muss ja zugeben, dass der eine oder andere vielleicht denken wird, dass das ein bisschen trivial ist. Aber gerade was zum Beispiel Eltern und Kinder angeht, kann ich nur sagen, mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn meine Frau und ich uns auf die Couch setzen und jeder hat ein Buch, dann müssen wir unsere Tochter, die ist 9 und die spielt auch gerne Minecraft, gar nicht bitten, sich dazuzusetzen. Das macht die tatsächlich automatisch. Jetzt sind Kinder natürlich unterschiedlich. Ich will damit nur sagen, dass mit dem Handy in der Hand zu sagen, Kind, du musst aber ein bisschen mehr lesen, halt einfach nicht so besonders überzeugend ist. Und Bibliotheken und Buchhandlungen, das sind ganz fantastische, tolle Orte. Also mal da zusammen hinzugehen, auch mit dem pubertierenden Kind, kann, glaube ich, auch total sinnvoll sein. Das muss ja jetzt nicht zwangsläufig die Dark Romans sein, aber ich weiß, dass es zum Beispiel ganz viele tolle Bücher gibt, die die Welten miteinander verbinden. Also weiß ich nicht, ja, die Minecraft-Welt mit eben der Buchwelt. Gerade jetzt in diesem kleineren Alter gab es eine Buchreihe, ich glaube, das heißt das kleine böse Buch, was meine Tochter so in den Bann gezogen hat, dass ich irgendwann gedacht habe, also ich kaufe jetzt nicht einen Band nach dem anderen, sondern ich nehme sie alle. Also ich glaube, das ist wirklich toll. Das andere, wenn man schon gelesen hat, ich glaube, dass das wirklich mal so eine Form von einer bewussten Hinwendung nochmal ist. Ich beschreibe in meinem Buch Lesen, Schreiben, ja, wie mich Benedikt Welzes die Geschichten in uns dazu gebracht hat, nochmal weiter zu schreiben. Und ich glaube, dass diejenigen, die schon eine Leseerfahrung haben, gar nicht so eine große Grenze übertreten müssen. Man greift nochmal zum Buch und merkt, dass ganz viel passiert. Und was vor allen Dingen passiert, ist diese Zurücknahme aus dieser Dauerbeschleunigung, der wir uns ja teilweise auch irgendwie bewusst aussetzen. Ich bin da ehrlich gesagt hoffnungsfroh.
Hoffnungsfroh für das Lesen und das Schreiben. Die beiden Superkräfte laut Bob Blume, das war im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Blume.
Danke für die Einladung.
Wir haben gesprochen über das neue Buch von Bob Blume, Lesen, Schreiben, ein Plädoyer für ein besseres Miteinander. Das ist im Duden Verlag erschienen, 80 Seiten, 12 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Johanna Dovern. Ja, also ein Lieblingsbuch von mir ist The Handmaid's Tale, der Report der Magd von Margaret Atwood. Das habe ich das erste Mal mit 13 gelesen. Es handelt von so einer dystopischen Welt, in der Frauen sozusagen nur zum Babymachen da sind. Und das hat mich, glaube ich, mit 13 so begeistert oder so beeinflusst, weil es mir Angst gemacht hat. Und ich finde, das Buch hat jetzt immer noch eine Relevanz irgendwie in unserer Gesellschaft. Also in Amerika jetzt gerade mit der Abtreibung zum Beispiel, was jetzt gerade passiert, oder auch in Polen oder so weiter, dass genau der Körper der Frau halt immer noch kontrolliert wird. Ich glaube, ich habe das jetzt vielleicht so 4, 5 Mal gelesen. Ich finde halt immer was Neues da drin, was mich halt an heute irgendwie erinnert.
Das ist absolut ein Klassiker zum gerade heute Wiederlesen. Hannah Dovern hat es uns vorgemacht. Sie liest in München Der Report der Markt von Margaret Atwood im Piper Verlag. Da gibt es zum Beispiel eine deutsche Übersetzung von Helga Pfertsch, eine Taschenbuchausgabe mit 416 Seiten für 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Pierre Michon, der gehört zu Frankreichs eigenwilligsten Autoren. Er gilt aber auch und sicher auch deshalb als eine literarische Instanz. Dabei veröffentlicht Michon vergleichsweise wenig, weil er extrem langsam schreibt, wie er selbst sagt. Oft arbeitet er jahrelang an wenigen Seiten und er kommt damit offensichtlich zu seinem sehr charakteristischen und dichten Stil, für den er so geschätzt wird. Auch Peter Urban Halle schätzt dieses Werk und kennt sich aus bei Pierre Michon, hat jetzt dessen neues Buch mitgebracht, Wintermythologien. Guten Tag, Herr Urbanhalle.
Guten Morgen, Frau C.
Lassen Sie uns noch kurz bei Michon, diesem Stilisten, bleiben. Ich habe schon von der Dichte gesprochen. Was zeichnet noch Michons Stil aus?
Ja, es ist dicht. Alles Dichte ist schwer. Und tatsächlich ist es, wenn Sie so wollen, eine schwere Sprache. Das heißt aber in beiderlei Sinn. Also einerseits durchaus auch schwierig kann es sein, aber eben auch gewichtig. Und trotzdem liest man das Ganze wie im Rausch, jedenfalls geht es mir so, weil er auch so schreibt, ohne Pause, scheinbar ohne Punkt und Komma, extrem stilisiert, beinahe ist es ein mythisch überhöhtes Schreiben, wodurch auch das Schreiben selbst fast erhaben wird.
Und wie findet sich das jetzt in dieser neuen Veröffentlichung Wintermythologien?
Ja, es ist schon verrückt, also obwohl man das Ganze wie in einer Trance liest und er auch das Pathos nicht scheut, sind die Geschichten an sich ganz nüchtern, ohne Moral, fast ohne Ethik auch. Und trotz ihres schweren Stils sind sie schlicht und glänzen trotz allem. Also sie haben eine unglaubliche Durchschlagskraft, egal ob er jetzt von frühmittelalterlichen Irland zur Zeit des Heiligen Patrick schreibt oder von einer späteren Zeit auf den Kos, den sogenannten Kos, den Hochebenen in Mittelfrankreich auf dem Zentralmassiv. Er schreibt Legenden, die von Siegen erzählen, die zu Niederlagen werden oder von Erfolgen, die zum Tod führen. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu sagen, drei reizende Königstöchter, die durch Patrick im alten Irland zu Gott geführt werden, zum christlichen Glauben, und Gott aber nur sehen können, wenn sie tot sind und sich das Leben nehmen. Das ist sehr bewegend, aber dadurch, wie Michon schreibt, Gott sei Dank, ist es überhaupt nicht kitschig.
Und diese kleinen Geschichten, diese Legenden, haben Sie sie jetzt genannt, die er hier erzählt, sind die jetzt erfunden oder stürzen die sich auch auf historische Quellen?
Na, er hat gerne historisches Material, er benutzt das gerne, er stützt sich darauf. Zum Beispiel hat er mal über den Postboten von Van Gogh geschrieben, also über historische Figuren, über Maler wie Goya und Watteau oder auch über Rimbaud, den er sehr verehrt. Aber es ist immer so ein Gegeneinander von Wirklichkeit und Vorstellung oder Imagination oder Erfindung. Weil er auch immer auf der Suche ist nach Spuren, die der jeweiligen Person, über die er schreibt, ihre Eigenart belassen. Egal, ob diese Person nun mächtig ist oder eine unbedeutende Person der Geschichte ist. Aber die Wirklichkeit ist, wie sie ist. Auch hier jetzt wieder ein Beispiel, ein Bauernbursche in der Französischen Revolution, der per Zufall eigentlich königstreuer wird. Aber egal, obwohl er eigentlich der Republik zuneigt als armer Bauer, aber er kommt dann fällt in die Hände von Revolutionsgarden und denen ist das vollkommen egal, ob er eigentlich Republikaner ist. Er landet mit seinen Kumpeln, mit seinen Genossen unterm Fallbeil. Aber auch hier will Michon eigentlich nichts zeigen, sondern einfach den kleinen Leuten eine Erzählung geben, ein Schicksal. So hieß ja sein Debüt im Übrigen wie minuskül, winzige Leben, auf Deutsch hieß das dann später Leben der kleinen Toten. Das hat sicher auch mit seiner Biografie zu tun. Er ist in einem kleinen Dorf in der Creuse, einer ganz abgelegenen Gegend in Frankreich, geboren. Die Großeltern haben noch Patois gesprochen, das ist so eine regionale Mundart in Frankreich. Und solchen Leuten gibt er, ja, Gewichtigkeit.
Jetzt hat übersetzt die Wintermythologien Wolfgang Matz, ein renommierter Übersetzer aus dem Französischen. Hier aber hat er zum ersten Mal Pierre Michon übersetzt, wenn ich es richtig sehe. Wie ist das jetzt gelungen?
Ja, Sie sprechen etwas an, was wirklich seltsam ist. Es gibt insgesamt 8 Titel von Michon auf Deutsch und allein 6 verschiedene Übersetzer. Das ist schon sehr seltsam und für mich weiterhin ein Rätsel. 4 davon gehören wirklich zu den Herausragenden Ihres Fachs, zum Beispiel Wolfgang Matz. Nun habe ich die beiden Bücher, muss man sagen, Mythologie d'Hiver und Abbé, leider nicht auf Französisch zu Hause. Ich habe ein paar davon, denn das sind eigentlich 2 kleine Büchlein. Er gibt immer ganz kurze Bücher raus in Frankreich. Aber allein das Deutsche vom Deutschen her, das funktioniert unglaublich gut. Die Übersetzung schmiegt sich an das Thema an diesen legendenhaften Stil. Das macht Wolfgang Matz sehr gut.
Also Sie empfehlen uns diesen Titel und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie empfehlen uns den Autor Michon überhaupt.
Ja, also das ist ein Autor, der außerhalb jeder Strömung steht. Das ist einfach überwältigend, wie er schreibt. Archaisch, gewaltig, auch seine Stoffe sind das ja auch. Und ich muss auch an die erotischen Elemente denken, von denen es nicht wenige gibt, die bei aller Deutlichkeit trotzdem diskret sind, wie man es nur von ihm kennt. Also Pierre Michon ist einzigartig. Ich hoffe, das ist klar geworden. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen.
Peter Obernhalle sagt das über Pierre Michon, neu von ihm erschienen. Wintermythologien übersetzt ist das aus dem Französischen von Wolfgang Matz und erschienen bei Wallstein. 134 Seiten, 22 Euro. Vielen Dank, Peter Obernhalle, für die Buchkritik. Australien diskutiert gerade über Antisemitismus. Auslöser dafür ist das größte und wichtigste Literaturfestival im Land, die Writers Week. Von der war eine palästinensische Autorin wieder ausgeladen worden und jetzt, da wurde die Writers Week komplett abgesagt. Alles natürlich nur 5 Wochen nach dem Terroranschlag auf das jüdische Chanukka-Fest am Bondi Beach. Florian Barth berichtet für uns.
Good evening. Australia's largest free literary festival has been.
Es war die Top-Nachricht in den TV-Programmen Australiens. Die beliebte Writers Week in Adelaide abgesagt. Auch Randa Abdel Fattah war eingeladen. Die australische Schriftstellerin mit palästinensischen Wurzeln engagiert sich für die Rechte der Palästinenser, forscht und schreibt vor allem über das Leben von Muslimen in Australien. Und sie provozierte mit umstrittenen Aussagen auf Social-Media-Plattformen wie möge 2025 das Ende Israels sein. Die Writers Week ist Teil des Adelaide Festivals, einer großen Kulturveranstaltung mit Theateraufführungen und Konzerten. Die Gesamtleitung des Festivals lud die Autorin wieder aus. Begründung, es wäre kulturell nicht sensibel, sie in diesen Zeiten so kurz nach Bondi im Programm zu haben. Abdel Fattah reagiert fassungslos. Sie fühlt sich diskriminiert und eingeschränkt in ihrer Meinungsfreiheit. Ihre Ausladung sei ein Zeichen von institutionellem Rassismus in Australien gegenüber Palästinensern. In einem Interview mit der australischen Medienplattform Ette Media sagte sie:
Sie sollten sich empören über das, wogegen wir kämpfen, nicht über die Art, wie ich mich ausdrücke. Egal, was wir hier als Palästinenser durchmachen, ich verliere das große Ganze nicht aus den Augen. Und ich bin Teil einer größeren Bewegung. Und ehrlich gesagt, spricht das doch für unsere Stärke, wenn sie uns auf diese Weise angreifen. Das muss ich mir immer klar machen.
Mehr als 100 andere Eingeladene sagten aus Solidarität mit Abdel Fattah ihre Teilnahme ab. Darunter die frühere neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Oder Jennifer Mills, eine Schriftstellerin, die sich im australischen Sender Nine News so äußerte.
Es ist absolut ernüchternd und ich bin wütend, dass mich das Adelaide Festival Board in diese Lage gebracht hat. Dies ist auch eine Frage der Meinungsfreiheit und Schriftsteller müssen sich wehren und zeigen, dass das nicht akzeptabel ist.
Die Entscheidung zur Ausladung Abdel Fattahs traf die Festivalleitung in Adelaide übrigens über den Kopf der für die Writers Week verantwortlichen Direktorin hinweg. Daraufhin trat Luisa Adler, die Organisatorin für die Literaturwoche, ebenfalls zurück. Sie hätte die Schriftstellerin gerne im Programm gehabt.
Sie wurde nicht wegen ihres Social-Media-Feeds eingeladen. Sie wurde gebeten, über einen Roman zu sprechen, den sie geschrieben hat. Einen Roman, der drängende aktuelle Themen behandelt. Und ich fand, dass er ein Gespräch wert ist. Dies ist ein Moment der Zensur. Dies ist ein Moment, in dem Meinungsfreiheit zählt. Und genau die steht hier auf dem Spiel.
Die Debatte um Antisemitismus in Australien wurde nach dem islamistischen Attentat auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach wieder erbitterter geführt. Jüdische Gemeinden fühlen sich vom Staat nicht ausreichend geschützt. Gleichzeitig berichten muslimische Gemeinden nach dem Terroranschlag von wachsenden Anfeindungen. Wie man in Australiens Gesellschaft miteinander und übereinander reden darf, das soll jetzt auch politisch geregelt werden. Premierminister Anthony Albanese hat ein umfassendes Gesetzespaket zu Hate Speech vorgestellt. Es soll Hassrede kriminalisieren und hetzerische Inhalte stärker bestrafen. Zurück nach Adelaide und der Writers Week. Die wurde nach dem Streit komplett abgesagt. Die Leitung des übergeordneten Festivals ist größtenteils zurückgetreten. Das neu eingesetzte Organisationskomitee versucht, den Imageschaden zu begrenzen. Die neue Vorsitzende, Judy Potter, entschuldigt sich bei der ausgeladenen Schriftstellerin.
Wir entschuldigen uns vorbehaltlos für den Schaden, den ihr das Adelaide Festival zugefügt hat. Wir haben die Entscheidung rückgängig gemacht und laden Dr. Abdel Fattah erneut dazu ein, bei der nächsten Adelaide Writers Week im Jahr 2027 zu sprechen.
Sie zeigt sich versöhnungsbereit und hat ihre Teilnahme für 2027 in Aussicht gestellt.
Ich nehme diese Entschuldigung als Bestätigung der Solidarität und Mobilisierung gegen Zensur an. Ich nehme diese vorbehaltlose Entschuldigung als Anerkennung des Schadens an, der unseren Gemeinschaften zugefügt wurde.
Wie führt man respektvoll kontroverse Debatten? Wie geht man vertrauensvoll mit unterschiedlichen Positionen um? Mit solchen Fragen wollen sich die Organisatoren der Literaturwoche in Zukunft gründlicher beschäftigen. Bis zur nächsten Writers Week in Adelaide haben sie dafür nun auch mehr als ein Jahr Zeit.
Für dieses Jahr wurde die Writers Week, Australiens größtes Literaturfestival, abgesagt. Regelmäßig fragen wir bei Buchhändlerinnen und Buchhändlern in ganz Deutschland nach, welche Titel bei Ihnen gerade der Renner sind, was Sie im Moment besonders gern empfehlen. Und heute antwortet uns darauf Barbara Ternetten von der Parkbuchhandlung in Bonn. Sie ist am Telefon. Guten Tag, Frau Ternetten.
Ja, guten Tag.
Sie haben einen Roman mitgebracht als Buchtipp. Da bin ich, muss ich sagen, schon ganz neidisch, dass Sie ihn schon gelesen haben. Ist nämlich auch eine von meinen Lieblingsautorinnen, Svenja Leiber. Die hat einen neuen Roman, erscheint eigentlich erst nächsten Monat, Nelka. Aber Sie kennen den schon und Sie mögen anscheinend auch die Autorin, so wie ich.
Ja, ich liebe Svenja Leiber. Sie war letztes Jahr bei uns Bonner Stadtschreiberin, weil wir haben zum Glück einen Kulturverein, der Buchhandlung angeschlossen ist, Lesekultur Godesberg. Und er finanziert jedes Jahr ein dreimonatiges Aufenthaltsstipendium, das sich Ferdinande Boxberger Literaturstipendium nennt. Das machen wir schon seit 2017. Und während dieser Zeit hat sie zwar diesen Roman nicht geschrieben, denn sie schreibt er immer sehr lang an ihren Romanen. Das merkt man da natürlich auch. Und sie hat ihn aber hier fertiggestellt. Und ich habe das so ein bisschen miterlebt. Sie schreibt ja seit vielen Jahren über Aspekte der Arbeit von Frauen in verschiedenen historischen Kontexten, Hintergründen. Und in Nelka, das darf ich jetzt vielleicht mal erzählen. So
unbedingt.
Heißt der neue
Roman. Ja, machen Sie mich noch neugieriger und vorfreudiger.
Ja, da geht es um ein 16-jähriges Mädchen. 1941 wird sie mit anderen Frauen eher zufällig in Lemberg von Soldaten auf einen Gutshof verschleppt. Als Kind, und das erzählt Svenja Leiber wundervoll, lernt sie von ihrem Vater, wie man Obstbäume veredelt. Und dieses Wissen rettet sie gewissermaßen im Zwangslager, denn sie wird gebraucht, plant eine große Obstplantage, weiß, wie man Obstbäume pfropft, die dann nach dem Krieg viel Geld eingebracht haben. Und sie kehrt dann wieder zurück nach dem Krieg und 50 Jahre später entscheidet sie sich, wieder zurückzukehren an den Ort ihres Leidens und auch diesen Gutsverwalter, der ihr so übel mitgespielt hat, wieder gegenüberzutreten. Das ist sozusagen das ganze Setting. Und Svenja Leiber erzählt diese Geschichte so dicht und poetisch, dass wirklich bei jedem Satz sind mir Bilder entstanden, aufgestiegen von diesem jungen Mädchen und ihre Herz herzzerreißenden Geschichte als Kind, als junge Frau im Lager, dann später nach dem Krieg wieder zu Hause. Unglaublich poetisch und bildgewaltig.
Toll, also ich werde es jetzt sofort nach der Sendung aufschlagen. Es liegt auf meinem Schreibtisch. Sie haben mich schon überzeugt von Svenja Leivers Roman Nelka. Erscheint Mitte Februar. Wir sind jetzt so ein bisschen die Glücklichen, die ihn schon vorher lesen können, müssen wir dazu sagen, Frau Tennetten. Ne? Surkamp Verlag wird es dann sein, 200 Seiten, 24 Euro. Aber alle anderen können es schon mal vorbestellen, würde ich sagen, in der Buchhandlung.
Unbedingt.
Daneben empfehlen Sie uns noch einen schottischen Thriller von Doug Johnstone. Das Buch gehört zu einer Reihe, die Skelf-Serie. Es sind wieder Frauen, drei Generationen von Frauen, die eben das Familienunternehmen namens Skelf übernehmen in Edinburgh. Schwarze Herzen ist der vierte Band. Was hat Sie daran so begeistert? Warum empfehlen Sie den?
Man muss eigentlich alle vier empfehlen, denn diese vier sind alle nach demselben Strickmuster sozusagen geschrieben. Also es sind drei Frauen, die Mutter Dorothy, die Chefin, Jenny, die Tochter und Hannah, die Enkelin. Diese drei führen ein Bestattungsunternehmen und, was dazu kommt, ein Detektivbüro. Alles spielt in Edinburgh und es ist sozusagen eine ungewöhnliche Struktur, denn abwechselnd schreibt der Erzähler ganz kurz getrennte Kapitel aus der Perspektive jeweils einer von diesen drei Frauen. Und dadurch entsteht so ein schöner Rhythmus von Wechsel zwischen den Generationen, Lebensalter und Wahrnehmungsweisen. Inhaltlich sind es tatsächlich normale Ermittlerkrimis, die aber durchmischt sind mit den Bestattungsgeschichten des Instituts. Und in jedem Band, auch in dem letzten, laufen mehrere gleichwertige Handlungsstränge zusammen und werden dann ganz am Ende sozusagen von den drei Frauen gelöst. Und das Tolle finde ich, es dominiert kein zentraler Kriminalfall, sondern es ist so eine Art von Vielstimmigkeit.
Also eigentlich eine Empfehlung für alle vier Bände.
Unbedingt.
Von der Skelf-Serie von Doug Johnstone. Der Thriller jetzt Schwarze Herzen, der wurde aus dem schottischen Englisch übersetzt von Jürgen Bürger. Ist erschienen, sind alle vier erschienen im Polar Verlag. Der letzte jetzt mit 380 Seiten, 26 Euro. Und zum Abschluss haben Sie noch einen Klassiker für uns, Frau Tennet. Das Dekameron von Boccaccio, da fliehen so 10 junge Menschen, sind es glaube ich, vor der Pest fliehen die aufs Land.
Ja, 1348 fliehen 10 junge Leute vor der Pest, 7 Frauen und 3 Männer aufs Land und diese 10 erzählen 10 Tage lang jeweils eine Geschichte. Und das heißt, es sind 100 Novellen zusammengekommen. Man kann natürlich die nicht alle hintereinander lesen. Man muss immer wieder mal eine lesen. Sie sind so unterschiedlich. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass letztes Jahr war 650. Todestag von Boccaccio. Und da ist eine tolle neue Übersetzung erschienen im Prestel Verlag. Im Manesse Verlag. Prestel macht auch oft so tolle Sachen, aber diesmal im Manesse Verlag. Und sie sieht einfach wunderbar aus, ist ziemlich dick, hat auch den Text schön gesetzt, immer mit den Erklärungen dazu. Und es ist so einfach so unterschiedlich, was man da zu lesen bekommt. Liebesnovellen, Schwänke, Witze, didaktische Erzählungen, antiklerikale Satiren, Geschichte über Fortuna und Zufall und so weiter. Und es gibt ja, wie wahrscheinlich alle wissen, zwei sehr berühmte Novellen, die fast jeder kennt. Das ist einmal die Novelle mit die Ringnovelle sozusagen, die Ringparabel, die dann wieder auftaucht bei Lessings Nathan den Weisen. Und dann gibt es die sogenannte Faltennovelle, die von einem Edelmann erzählt, der sich verliebt durch die verheiratete Dame, ganz arm wird und nur noch seinen Falken als letztes hat. Und dann später kommt sie ihn besuchen, diese Angebetete, und er hat gar nichts. Und was macht er? Er setzt ihr den Falken vor. Das Einzige, was er noch hat. Also ich kann das sehr empfehlen, einfach mal hin und wieder so eine schöne Novelle zu lesen.
Und das gibt's doch wirklich nur von der Buchhändlerin, schon die Lektüre-Empfehlung dazu. Nicht am Stück lesen, das Dekameron, sondern sozusagen immer mal wieder eine von Boccaccio. Die Neuübersetzung gibt's im Manesse Verlag von Louis Ruby. Die Ausgabe hat ziemlich prächtige, muss man sagen, 880 Seiten, kostet auch stolze 98 Euro. Ja. Aber liest man ja auch ein bisschen länger dran, habe ich jetzt von Ihnen gehört, Frau Ternetten. Ja. Vielen, vielen Dank für diese Buchtipps.
Ja, sehr gerne.
Viele Grüße in die Parkbuchhandlung nach Bonn.
Ja, ich grüße zurück.